Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde was mit Medien. Das Medienmagazin. Und hier sind eure Gastgeber. Daniel Fiene.
Guten Abend.
Und Herr Pähler.
Hallihallo. Das Coronavirus und die Schlagzeilen. Medien zwischen Informationspflicht und Panikmache.
Das Coronavirus und die Wissenschaft, die Mühe mit der korrekten Einordnung.
Das Coronavirus und die Zensur. Reporter ohne Grenzen kritisieren China.
Das Coronavirus und Hightech, wie sich Chinesen über die Verbreitung informieren.
Das sind unsere Themen in dieser einen Stunde Was mit Medien.
Die erste Meinung
kommt heute von Markus Feldenkirchen aus dem Spiegel Hauptstadtbüro am Tag, nachdem im hessischen Volkmarsen ein Mann mit einem Auto in einen Karnevalsumzug gerast ist, schrieb Feldenkirchen in seiner täglichen Beitragsreihe Die Lage am Morgen zu diesem Ereignis, Zitat: Ich kann aus der Ferne nichts Gehaltvolles beitragen. Deshalb versuche ich es erst gar nicht. Die meisten Live-Sendungen, die nach solchen Taten Nähe und Informationen suggerieren, meist aber nur hilflos dahingestammelte Spekulationen liefern, gehören jedenfalls zu den überflüssigsten Erzeugnissen des modernen Journalismus.
Die zweite Meinung
kommt heute von Herrn Pell.
Da hat er natürlich recht, der werte Kollege Feldenkirchen. Aber irgendwie gehört zur Wahrheit ja auch, dass er, als er das schrieb, in doch einer ziemlich komfortablen Situation war. Erstens, weil er eben der renommierte Markus Feldenkirchen ist, der, glaube ich, nicht mehr über alle Themen schreiben muss, wenn er das nicht möchte. Wobei er Volkmarsen ja dann im Grunde doch ganz bewusst thematisiert hat. Und zweitens, weil der Spiegel durch einen Zufall mit Dennis Deuermeier einen eigenen Reporter vor Ort hatte, der gerade in seiner Geburtsheimat auf Familienbesuch war. Der Spiegel musste also keine Nähe suggerieren, sondern konnte sehr persönlich, authentisch und hautnah berichten. Ja, wie hätte der Spiegel aber wohl berichtet, wenn es diesen Zufall nicht gegeben hätte? Vielleicht ja doch gar nicht so anders als all die anderen, die quasi live aus der Ferne auf Volkmarsen geblickt haben. Wie dem auch sei, solange suggerierte Nähe und auch Spekulationen beim Publikum verfangen und so für Klicks und Reichweite sorgen, da werden wir wohl weiterhin mit diesen überflüssigen journalistischen Erzeugnissen leben müssen.
Deutschlandfunk Nova.
Was mit Medien, das aktuelle Medienmagazin. Heute Abend mit einem Schwerpunkt zum Thema Coronavirus.
Allein in dieser Woche gab es weltweit Krankenmeldungen aus immer neuen Ländern. Und auch die Verbreitung des Virus in Deutschland nimmt weiter an Fahrt auf. Neue Städte, weitere Bundesländer sind betroffen.
Das nimmt auch die Bundesregierung ernst. Und wir merken richtig, wie der Ton sich ändert. Die Regierung, die stellt seit heute die Bevölkerung in Deutschland auf eine flächendeckende Verbreitung des Coronavirus ein. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn und Bundesinnenminister Horst Seehofer haben heute dazu auch eine gemeinsame Pressekonferenz gegeben.
Tja, und die Botschaft, es müsse damit gerechnet werden, dass sich die Epidemie auch hierzulande ausbreite. Beide Ministerien richten einen gemeinsamen Krisenstab ein. Die Fälle der durch das Coronavirus erkrankten Personen in Deutschland steigen. Ja, und auch die Medien, die registrieren natürlich deswegen ein steigendes Informationsbedürfnis bei ihren Nutzerinnen und Nutzern.
Doch bei der Berichterstattung, da gibt es viele Herausforderungen. Schnell ist da die Grenze zur Panikmache überschritten. Ja, und auch passieren häufig Fehler, wenn Medien über wissenschaftliche Erkenntnisse rund um das Virus berichten.
Das sortieren wir jetzt einmal, denn das sind nicht die einzigen Herausforderungen. Darüber reden wir jetzt mit Volker Stollertz. Er ist Wissenschaftsjournalist, Chef des Science Media Center und jetzt live bei Deutschlandfunk Nova. Guten Abend, Herr Stollertz.
Schönen guten Abend.
Ja, wenn die Bundesregierung uns auf eine Epidemie kommunikativ vorbereitet, ist das klug oder alarmistisch?
Ja, ich glaube, man muss ein bisschen zwischen Alarm und Alarmierung und alarmistisch unterscheiden. Also erstmal, ich glaube, was jetzt im Moment kommunikativ passiert, ist, dass im Prinzip die Lage sich doch anscheinend ändert. Wir haben jetzt erste Infektionsfälle hier in Deutschland. Wir haben erste Infektionsketten, also noch nicht große, aber immerhin von einem Person nochmal auf eine andere übertragene Infektion. Und das ist schon, jetzt könnte der Beginn einer Epidemie sein. Und insofern ändert sich jetzt die Lage, weil vorher haben wir zugeschaut, was in China passiert, was in Iran passiert, in Südkorea, Singapur, dann Italien. Und jetzt müssen wir uns halt hier mit diesem Erreger auseinandersetzen, den es ja erst seit knapp 2 Monaten gibt. Seitdem weiß erst die Wissenschaft von ihm. Sie hat in der Zwischenzeit viel gelernt. Die Chinesen haben eine Menge Erfahrungen mit ihm gemacht. Und ich glaube schon, dass jetzt richtig ist, erstmal zu sagen, ja, gut, das Virus ist jetzt hier. Und die Frage ist jetzt, wie gehen wir jetzt weiter um? Und Alarm oder Alarmierung heißt für mich erstmal nur, dass vor allem das Gesundheitswesen, also die Krankenschwestern, Ärzte, Pflegepersonal, Intensivstationen sich darauf vorbereiten, wie sie praktisch mit Patienten, wenn sie denn kommen, umgehen können. Ich glaube, das ist erstmal so eine allgemeine Mobilmachung des Gesundheitswesens, sage ich jetzt mal so. Für den einzelnen Bürger im Moment ist die aktuelle Gefährdungslage ja noch gering. Wir haben ja nur sehr wenig Fälle und auch nicht überall in Deutschland. Ja,
dann lassen Sie uns doch aber tatsächlich mal bei der Ausbreitung in Deutschland bleiben. Und wie Medien ja auch angemessen darüber berichten können. Auf der einen Seite, da gibt es, Sie haben es gerade auch beschrieben, ein Informationsbedürfnis. Je näher mir persönlich quasi so ein Fall kommt, je mehr will ich wissen. Auf der anderen Seite ist leicht die Grenze zur Panikmache vielleicht doch überschritten. Welche Herausforderungen sehen Sie da?
Ja, ich glaube, also erstmal so mal, wenn man jetzt mal das Mediensystem betrachtet, das sind ja, also am Anfang, ich sag jetzt mal Anfang Januar, waren vor allem Wissenschaftsjournalisten in der Berichterstattung da, erstmal zu erklären, worum geht's überhaupt, was ist mit dem Virus, was passiert da in China, was können wir darüber wissen, müssen wir uns hier vorbereiten. Und dann jetzt ist ja in dem Moment, wo natürlich die Politik, also auch das politische Zentrum selber praktisch klarere Aussagen trifft und sagen wir mal die Deutungshoheit über das Thema so ein bisschen an sich zieht, das scheint mir ja heute der Fall gewesen zu sein, mit der Verbindung von Innenminister und Gesundheitsminister, na, das ist ja schon eine andere Lage, dass jetzt eben natürlich dann auch die Medien stärker auf das politische System und seine Kommunikation reagieren. Und jetzt ist halt die spannende Frage, ob dabei jetzt die wissenschaftliche Evidenz und das, was die Fachleute sozusagen sagen, weiterhin in der Berichterstattung die gleiche Rolle spielt. Da gibt es halt, glaube ich, könnte es Probleme geben, ne? Dass dann halt praktisch Fragen gestellt werden, die sich zwar möglicherweise der Einzelne stellt, also kann ich jetzt eine Maske oder soll ich eine tragen oder nicht, worauf die Wissenschaft eine ziemlich eindeutige Antwort geben kann, die dann aber sozusagen in der allgemeinen Aufregung nicht mehr gehört wird. Das ist, glaube ich, eine Gefahr, der wir jetzt in dieser großen Informationsflut und vielfältige Beiträge sozusagen stehen. Würde ich schon sagen, dass da muss man jetzt aufpassen, dass es sozusagen nicht in so einen ewigen Nachrichtenmahlstrom reingerät und in dem dann der Bürger am Ende auch desorientiert ist und nicht mehr genau weiß, was ist jetzt eigentlich für mich hier wichtig und was ist eigentlich nur wichtig für das Gesundheitswesen.
Sie haben ja eben beschrieben, dass zunächst die Fachjournalisten sich mit dem Thema befasst haben und auch die Wissenschaft, aber jetzt sind wir auch langsam in der Situation, wo das ja sozusagen bis in den Lokaljournalismus reingeht. Das heißt auf einmal, dass in den nächsten Tagen, vielleicht auch sogar Wochen, Journalisten sich damit auseinandersetzen, die bisher nicht so große Erfahrung mit medizinischen und hochwissenschaftlichen Themen haben. Dabei ist es ja auf jeden Fall auch ein sensibles Thema. Was sollten sich Journalisten über die Wirkung ihrer Arbeit bei den Lesern, Hörern, Zuschauern bewusst machen?
Ja, also erstmal würde ich noch mal vielleicht ganz kurz sagen, also wir zum Beispiel im Science Media Center versuchen ja genau auch den regionalen Kollegen in der Berichterstattung mit komplexen wissenschaftlichen Themen sozusagen, da versuchen wir ja zu helfen, indem wir helfen auch den Nachrichtenagenturen sozusagen die richtigen Informationen, die wichtigen Informationen zu finden, erstmal ganz grundsätzlich. Und aber sie spielen ja jetzt sozusagen auf die Wirkung von Berichterstattung auf Menschen sozusagen an. Und ich glaube, da muss man natürlich verschiedene Typen, glaube ich, von Rezipienten von Informationen unterschreiben. Also jemand, der von der Grundlage her schon eher panisch veranlagt ist, der wird natürlich alarmierter sein als jemand, der jetzt erstmal für sich sagt, ja, okay, ich sehe, das ist jetzt ein Thema, damit muss ich mich beschäftigen. Und ehrlich gesagt, soll ich mich damit ja auch beschäftigen, aber eher in der Weise, was kann ich jetzt eigentlich tun als Mensch? Und da so können natürlich Journalisten jetzt, finde ich, sehr wichtige Filter sein, auch im Regionalen, indem sie halt von den seriösen Webseiten der informierenden Behörden, Gesundheitsämter, RKI, Robert-Koch-Institut, diese Informationen halt erstmal aufnehmen und dann halt auch entsprechend aufbereiten, dass dann ihre Leser, Leserinnen, Hörer, Hörerinnen, Zuschauerinnen und Zuschauer eben praktisch ganz praktische Hinweise bekommen, aber auch in die Richtung, dass sinnlose Dinge oder unnötige Verhaltensweisen halt hoffentlich dann auch unterlassen werden können. Ob das dann sich in der Praxis natürlich jemand, der hoch alarmiert ist, dann auch wirklich tut, ist ja auch eine Frage, die am Ende, finde ich, auch so ein bisschen von der Kommunikation der zuständigen Behörden abhängt. Ja? Also wenn die natürlich selber sozusagen die Bevölkerung nicht gut genug darauf vorbereiten, was jetzt kommt, was als nächstes kommt, was zu erwarten ist, was nicht zu erwarten ist, dann entsteht halt Unsicherheit. Und wenn Unsicherheit entsteht, dann entsteht halt Verhalten, was nicht angemessen ist.
Gibt es denn Aspekte in der Coronavirus-Berichterstattung, die, ich sage jetzt mal so, besonders häufig gerne mal falsch gemacht werden? Und welche sind das möglicherweise?
Ja, also ich habe ja eben von Unsicherheit gesprochen. Also zum Beispiel die eigentlich ja relativ einfache Frage, wie gefährlich ist jetzt eigentlich dieses Coronavirus und wie gefährlich wird es hier in Deutschland sein? Und um sowas abschätzen zu können, kann man ja eigentlich nur die Wissenschaft befragen und in diesem Fall dummerweise auch eigentlich nur die Wissenschaftler und die Ärzte sozusagen in China, denn die waren die ersten, die damit Erfahrung gemacht haben. Und wenn man dann sozusagen jetzt mit Prozentzahlen unterrechnet, ist das jetzt schlimmer als eine normale Influenza-Grippe oder ist das weniger schlimm als eine normale Influenza-Grippe, dann kommt man halt schnell, wenn man nicht wirklich tief im Thema ist, dazu, irgendwelche Zahlen in Umlauf zu bringen, die dann wiederum eben von anderen als alarmistisch oder als Alarm oder als Übertreibung ausgelegt werden. Und es ist schon wichtig, angemessen auch das Spektrum der möglichen, sagen wir mal, Gefährdungen, ne? Also ordentlich einzustimmen. Und dazu gehört halt auch, dass wir noch eine gewisse Unsicherheit haben. Also ich sag mal, vor einer Woche haben viele Leute gedacht, naja, das wird ungefähr so wie eine schwere Grippewelle, also Influenza-Grippewelle, die wir ja eigentlich jeden Winter haben und die auch nicht harmlos ist, aber die wir sozusagen akzeptieren, weil sie jedes Jahr wiederkommt. Und jetzt aber merkt man in den letzten Tagen, und das deutete sich auch schon an durch eine Joint Commission, die in China war, dass doch offensichtlich da die schweren Fälle jedenfalls häufiger zu sein scheinen als jedenfalls bei einer neuen Influenza-Grippe. Das heißt, wir müssen uns mit einem neuen mentalen Modell auch beschäftigen. Und dieses Modell, mentale Modell muss ja auch erstmal verarbeitet werden. Das heißt jetzt, oh, ist jetzt doch etwas gefährlicher, was heißt das jetzt wieder für mich? Und das in der Berichterstattung auszuloten, ohne die Unsicherheiten zu ignorieren, das finde ich schon eine große Herausforderung. Und ich glaube, dass wichtig ist, dass man da auch auf Wissenschaftsjournalismus und Kollegen zurückgreift, auch in den Redaktionen, die sich halt ständig mit solchen Themen der Epidemiologie und Bevölkerungsschutz auseinandersetzen.
Und vielleicht auch, wie man mit wissenschaftlichen Veröffentlichungen umgeht und wie man sie einzusortieren hat.
Ja.
Weil, wenn man es mal so sieht, wenn man allein auf die Quantität auch an wissenschaftlichen Beiträgen, die ins Netz geladen worden sind, die sich mit dem Coronavirus beschäftigen, ist ja schon eigentlich erstmal viel passiert.
Ja, es ist also auch aus meiner eigenen Wahrnehmung, wir haben ja so eine Art kommentierte Publikationsliste auch selber zum Coronavirus geführt und dann auch Redaktionen zur Verfügung gestellt. Es ist ja eine Flut von wissenschaftlichen Erkenntnissen innerhalb von 2 Monaten. Das muss man sich mal vorstellen. Das hat es in der Welt auch so noch nie gegeben, dass wir sozusagen alle live dabei sind, wie die Wissenschaft einen Erreger sozusagen identifiziert, erkennt, Maßnahmen entwickelt, wie man mit ihm umgeht, welche Gefährlichkeit er besitzt. Und das ist ja erstmal eine tolle Sache, einerseits. Andererseits ist natürlich nicht alles, was wissenschaftlich publiziert wird, auch gleich die Wahrheit. Das sind ja erstmal nur Erkenntnisvorschläge, die erstmal geprüft werden müssen. Und in der Zeit einer großen Beschleunigung haben wir natürlich auch ganz viele wissenschaftliche Publikationen, die teilweise einfach, ich sage jetzt mal, Schrott sind oder irgendwelche Gerüchte kolportieren und die dann später wieder zurückgezogen werden und die aber dann zum Beispiel über soziale Medien wiederum in die Gesellschaft hineinkommen können und dann auch dort wieder große Publika erreichen. Und das ist halt so ein zweischneidiges Schwert. Einerseits ist die Wissenschaft so schön schnell geworden und man kann viele Erkenntnisse auch aus China jetzt schon wirklich online nachlesen, was die da wirklich für Probleme hatten und haben. Andererseits hat man auch unheimlich viele Desinformationskanäle, die da mitsenden und die eben müssen also meiner Meinung nach können nur im guten Journalismus ausgefiltert werden.
Wenn wir vielleicht sogar noch mal ein bisschen bei der Wechselwirkung zwischen Berichterstattung und Wissenschaft bleiben. Also die Medien sind ja so typischerweise immer auf der Suche nach Geschichten. Inwieweit beobachten Sie denn auch tatsächlich da sogar auch einen Einfluss auf die Wissenschaft?
Also Sie meinen jetzt, dass praktisch bestimmte Fragestellungen, die sich sozusagen in der Berichterstattung ergeben, dann wieder Rückwirkungen auf wissenschaftliche...
Zum Beispiel, oder dass Wissenschaft auch bewusst in der Art und Weise, wie sie Ergebnisse kommuniziert, auch Geschichten liefert zum Beispiel.
Ja, es ist sicher so, dass praktisch viele Akteure auch in der Wissenschaft solche Gelegenheiten nutzen, praktisch auch in der Öffentlichkeit dann, sage ich mal, ein bisschen böse PR-Botschaften loszuwerden, sage ich jetzt mal, oder Aufmerksamkeit auf sich zu lenken. Das ist allerdings auf Seiten der Journalisten nicht immer nur so, dass sie das unbedingt verschärfen, sondern es kann auch sein, und ich glaube, das ist jetzt im Moment auch gerade, das ist jedenfalls meine Beobachtung, wir haben ja gar nicht so viele Coronavirus-Experten in Deutschland. Die sind sozusagen im Moment knapp. Alle wollen mit ihnen reden. Herr Drosten ist ein Beispiel, jetzt mal auf der Charité in Berlin, großer Coronavirus-Forscher. Und der kann ja nicht den ganzen Tag Interviews geben, denn der muss ja auch noch forschen, der muss noch Paper schreiben, in denen wichtige Erkenntnisse, die er gerade im Labor eben erhebt, präsentiert werden. Und dadurch entsteht eine Knappheit von Expertise, ne? Und wenn jetzt dann diese richtigen Experten und die wichtigen Experten nicht verfügbar sind, dann greift man halt auf andere zurück, die vielleicht gerne ins Rampenlicht drängen, aber vielleicht gar nicht die richtigen und wichtigen Erkenntnisse verbreiten können. Und darin sehe ich eine Gefahr. Und deswegen muss auch auf der Seite der Wissenschaft, finde ich, koordiniertere Anstrengungen unternommen werden, um sozusagen die richtigen und wichtigen Experten auch für den Journalismus verfügbar zu halten. Das Science Media Center ist im Prinzip ein Relais, wo das möglich ist, aber es ist natürlich auch auf andere Art und Weise möglich. Ich glaube, diese, sagen wir mal, Expertenkommunikation im Interesse der Öffentlichkeit müsste verschärft werden und die im Interesse der PR müsste etwas zurückgefahren werden.
Sie haben ja gerade veröffentlicht, dass es halt auch wissenschaftliche Veröffentlichungen gibt, wo erstmal ja dann Thesen veröffentlicht werden, die validiert sind, die ja dann auch zum Teil von Medien aufgegriffen wurden. Was waren denn vielleicht konkret Falschmeldungen, die Ihnen rund um das Coronavirus aufgefallen sind?
Ja gut, es gab ziemlich früh, gab es mal diese Geschichte rund um dieses ganze Narrativ. Das ist ja gar nicht in der Natur entstanden, das Virus, sondern möglicherweise im Labor wurde das da eben synthetisch hergestellt. Das halte ich alles bisher, gibt es bisher keinerlei Evidenzen für. Dann gab es halt Paper, die gesagt haben, dass der Virus halt Bestandteile von eben AIDS-Viren enthalte und das sei möglicherweise auch im Labor manipuliert worden. Das hat sich alles als Unsinn herausgestellt, wird aber weiter verbreitet. Das sind so diese ganzen verschwörungstheoretischen Ansätze. Es hat aber dann auch eine Flut von Papern gegeben, die einfach gesagt haben, wie schnell sich das Virus vermehrt. Da wurde modelliert, da wird berechnet, Fallzahlen, wie schnell das explosiv sich entwickeln wird. Und wenn man dann einfach so mathematisch natürlich eine Exponentialkurve nach oben verlängert, dann kommt man halt auch auf ziemlich krasse Zahlen. Aber das Beispiel China hat ja zum Beispiel gezeigt, der Mensch adaptiert sich ja auch an Gefahren. Das heißt, wenn eine Gefahrenlage da ist, dann fangen ja Leute an, auch sich die Hände zu waschen, sich sozial auch etwas zu distanzieren, vielleicht nicht mehr bei jeder Veranstaltung dabei zu sein, wenn sie chronisch krank sind. Und diese Art von Maßnahmen senken natürlich für alle das Infektionsrisiko. Und ich glaube, man muss sich nochmal klar machen in China, und das wäre vielleicht auch mal wichtig in Deutschland, dass das ja auch eine kollektive Anstrengung ist, letztendlich ein Infektionserreger, den man jetzt bisher nicht so bekämpfen kann, in dem Sinne, dass man da Medikamente hat oder Therapien oder Impfstoffe, haben wir ja nicht. Und deswegen spielen natürlich solche, sagen wir mal, sozialen Faktoren oder die Achtsamkeit halt auf einmal eine große Rolle. Und das finde ich auch wichtig. Und das ist im Grunde genommen auch Ergebnisse der Forschung. Und das zeigen auch schon die Ergebnisse aus China, dass da solche Effekte halt wirklich faktisch aufgetreten sind. Die Leute haben sich verantwortlich gefühlt und haben eben sich zum Beispiel in ihren Wohnungen zurückgezogen. Sie haben den Arzt nicht gleich aufgesucht, sondern haben ihn erstmal angerufen und ihm die Symptome geschildert. Dann wurden die Kranken abgeholt und so weiter. Da gibt es ja viele Maßnahmen, die man ergreifen kann, auch wenn man keine Impfstoffe und keine Therapeutika hat.
Wenn wir nochmal jetzt zum Schluss ein bisschen auf uns Medienkonsumenten schauen, was sind da Ihre Tipps beim Konsum dieser unendlichen Berichterstattung über das Coronavirus?
Also Sie meinen jetzt aus Journalistensicht, wo soll ich hingucken in der Flut der Informationen? Ja, ich glaube erstmal wichtig ist, seriöse Quellen sozusagen im Auge behalten und nicht so sehr im Social Web nach Verschwörungstheorien und Co. suchen. Ich finde wichtig, eigentlich in jeder Redaktion zumindest zu versuchen, Zugang auch zu Fachjournalisten zu haben, die sich jetzt zum Beispiel mit Gesundheitsschutz, Bevölkerungsschutz, Epidemiologie, Krankenhauswesen, Public Health und so weiter beschäftigen. Und das machen auch viele Kollegen ziemlich bravourös, aber man muss halt wirklich aufpassen, dass da die guten Experten und die richtigen Experten auch weiterhin sozusagen Gehör finden und die, sagen wir mal, eher diejenigen, die in eigener Sache unterwegs sind, vielleicht etwas runterreguliert werden. Das wäre so ein bisschen Appell vielleicht auch an die Kollegen, dass sie immer wieder auch ein bisschen die Expertise der Wissenschaftler oder Experten, die sie halt verwenden, einschätzen. Andererseits haben wir natürlich auch das Phänomen, das sehen wir ja, dass die Politiker natürlich auch noch mit eigenen Agenden jetzt auf einmal kommunizieren. Und das muss ja auch nicht alles evidenzbasiert sein. Ne? Also Quarantäneveranstaltungen, Testung von Migranten und sowas. Da kann man ja schon fragen, ob das noch im Sinne der Wissenschaft sinnvolle Maßnahmen sind.
Ja, und noch vielleicht eine wichtige Frage zum Schluss, bei der sich die Medien ja auch nicht einig sind. Heißt es eigentlich der oder das Coronavirus?
Das Coronavirus.
Sagt Volker Stollertz vom Science Media Center. Herzlichen Dank für das Gespräch hier bei Deutschlandfunk Nova.
Danke.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde was mit Medien.
Das internationale Medienmagazin.
Das Coronavirus und die Berichterstattung in deutschen Medien, das haben wir uns gerade schon angeschaut. Und jetzt blicken wir nach China, in das Land, in dem die ersten Krankheitsfälle publik wurden. Wie informieren sich Chinesen über die Krankheit, die Verbreitung und welchen Einfluss hat das auf Medien und Informationstechnologie?
Eins kann ich schon verraten, Online-Unterhaltungsdienste, die boomen derzeit in China. Aber es gibt auch neue Erfindungen, die in kürzester Zeit Einzug in den Alltag vieler Chinesen halten.
Darüber haben wir kurz vor der Sendung mit Björn Ognibeni gesprochen. Er betreibt den Newsletter ChinaBriefs.io, ein Newsletter, der uns China erklärt. Und Daniel hat ihn gefragt, was die primären Infoquellen sind, vermutlich klassische Medien und auf der anderen Seite Apps wie WeChat.
Ja, also es gibt natürlich in China sehr viele staatliche Medien. Es gibt den zentralen Radio- und Fernsehsender, es gibt auf lokaler Ebene überall Sender und natürlich auch Zeitungen und sowas. Die gibt es natürlich zum einen, die sicherlich auch sehr stark natürlich jetzt über die ganzen Sachen berichten. Aber es gibt natürlich auch online und vor allem soziale Medien. Ne? Also Weibo zum Beispiel, was so ein bisschen funktioniert wie unser Twitter. Und natürlich WeChat, wo es dann WeChat-Gruppen gibt, die so ähnlich, man sich vorstellen muss, wie unsere WhatsApp-Gruppen, wo natürlich auch viel untereinander geschrieben wird. Unsere Medien sind ja gesperrt in China. Also ich kann halt nicht auf YouTube oder auf irgendwelchen Fernsehsendern von unseren Medien schauen. Ich kann aber mit VPNs arbeiten und das machen, glaube ich, auch viele. Also sich darüber halt dann informieren und dann vielleicht auch von Mainland China in Hongkong oder sowas Nachrichten zu bekommen.
Über die Rolle zum Beispiel auch von Propaganda wollen wir ja noch später sprechen. Lass uns eher nochmal auf eine interessante Situation eingehen, was auch so die Nutzungsgewohnheiten mit Medien zu tun hat oder auch mit digitalen Diensten. Denn jetzt ist es ja so, dass viele Chinesen zu Hause sind. Das ist sehr ungewohnt für sie. Wie wirkt sich das aus?
Ja, also das Problem ist natürlich, jetzt sitzt man 3-4 Wochen oder länger mit kleinen Kindern in der Wohnung. Das ist ja häufig schon ein Problem, wenn man ein verregnetes Wochenende zusammen verbringt. Und das ist eine Situation, die sie jetzt die ganze Zeit haben. Da spielen natürlich Online-Medien eine große Rolle. Und die werden auch massiv genutzt. Also alles, wo man Entertainment hat, Fernsehsendungen und Online-Streaming-Services und sowas gehen natürlich massiv durch die Decke, was die Nutzung angeht. Das sind alles Sachen, die halt sehr wichtig sind. Aber auf der anderen Seite ist auch natürlich so ein bisschen die Verbindung nach draußen wichtig. Ne? Also auf der einen Seite Kommunikation untereinander mit Leuten, die man ja nicht mehr so richtig treffen kann, aber auch zur Arbeit. Ja, also viele sind ja jetzt seit Wochen vom Arbeitsplatz weg und fangen jetzt plötzlich an, Tools zum Homeoffice oder sowas zu nutzen, die vorher gar nicht so populär waren.
Hier in Deutschland ist es ja so, dass gerade mal so das digitale Rezept so das State-of-the-Art-Thema ist, wenn man sich mit dem Thema Digitalisierung und Gesundheit beschäftigt. Da gibt es verschiedene Aspekte, wo man merkt, oh, da sind die Menschen in China schon weiter. Oder auch Dienste, die sie in Anspruch nehmen. Oder auch Apps, die da eine Rolle spielen. Was ist da jetzt aktuell zu beobachten?
Also es gibt halt Dienste wie Good Doctor zum Beispiel, das ist so ein Anbieter eben von Online-Konsultationen beispielsweise. Der hatte gerade, hatte ich gesehen, diese Woche rund 1 Milliarde Visits, also massive Nutzung. Und wenn ich das richtig gelesen hatte, hat sich die Nutzerzahl auch jetzt in den letzten Wochen verzehnfacht. Also das ist halt ein Riesenthema. Weil, was natürlich auch einem nicht so richtig klar ist, wenn man was anderes hat als jetzt Corona und trotzdem Arzt haben will, hat man ja keine Chance, weil alle irgendwie das gesamte Gesundheitssystem damit blockiert ist. Und man möchte ja vielleicht auch nicht unbedingt zum Arzt gehen, wenn da 5 Corona-Patienten neben einem sitzen. Da ist online natürlich eine viel bessere Alternative.
Es gibt ja auch Firmen, die ihre Möglichkeiten, zum Beispiel auch ihre Kapazitäten oder auch ihre künstliche Intelligenz mit einsetzen, um in anderen Bereichen aktiv zu sein, wie zum Beispiel Diagnostik oder auch das Errechnen von Möglichkeiten, ob man erkrankt ist oder nicht. Was genau passiert dort?
AI ist natürlich ein ganz spannendes Thema, weil es bei AI fast immer um Mustererkennung geht. Ja, Gesichtserkennung genauso wie die Erkennung von Zusammenhängen, von Vorgängen, die man nicht so einfach erkennen kann. Und da ist natürlich die Frage, Infektionsketten erkennen und ähnliche Sachen vermutlich extrem spannend. Also da habe ich jetzt auch noch nicht so viel gehört, was es da so gibt. Aber das ist eigentlich ein perfektes Feld für AI. Wo man jetzt schon konkrete Sachen sieht, ist zum Beispiel das Alibaba, ist ein sehr großes AI-Unternehmen, eine sehr große Kompetenz. Die haben innerhalb relativ kurzer Zeit eine Technologie entwickelt, um AI-basiert Diagnosen auf Corona von CTs und Scans zu automatisieren, sodass sie innerhalb von 20 Sekunden etwas diagnostizieren können mit 96%iger Wahrscheinlichkeit, wie Sie sagen, wo ein Arzt vorher bis zu 20 Minuten draufschauen musste, um das zu diagnostizieren.
Das ist bestimmt dann auch, wenn man mit vielen Fällen konfrontiert ist, eine große Erleichterung. Dann gibt es noch ja auch eine Zahl-App, die heißt Alipay. Ich stelle mir das ein bisschen so vor wie unser PayPal, die jetzt auch im Kontext des Coronavirus eine Rolle spielen. Welche denn?
Ja, also Alipay ist auf der einen Seite eine Bezahl-App, aber die hat noch eine ganze Reihe von anderen Services, die damit drin sind. Also teilweise auch zum Beispiel eine Krankenversicherung, die ich über Alipay ganz einfach abschließen kann. Und ich bin natürlich da als Person hinterlegt. Also Alipay weiß genau, dass ich derjenige bin, der dieses Alipay nutzt. Ich habe biometrische Sachen am Handy zum Beispiel, ja, am iPhone, dass ich eben weiß, dass die Person jetzt das Handy entsperrt hat. Und das nutzen gerade Regierungsstellen gemeinsam mit Alipay, um beispielsweise Personen so eine Art Gesundheitsstatus zuzuweisen. Also wenn ich einen grünen Status habe, dann bin ich nicht infiziert und kann mich frei bewegen. Wenn ich einen gelben Status habe, dann muss ich irgendwie aufpassen und muss ein paar Tage in Quarantäne. Und wenn ich einen roten Status habe, dann kann ich mich nicht mehr so frei bewegen. Dann muss ich halt irgendwie am besten zu Hause bleiben.
Wie muss ich mir das vorstellen? Wo wird das denn kontrolliert?
Das wurde in Hangzhou, in der Stadt, wo die Hauptstadt, das Hauptquartier von Alibaba ist, vor ein paar Wochen eingeführt. Also so lange gibt es das auch noch gar nicht. Und das Spannende ist, die führen halt ganz viele Daten zusammen, wo ich wann wie war, wo ich mit dem Zug gefahren bin und sowas, um wohl dann algorithmisch zu beurteilen, ob ich die Gefahr hatte, jemanden getroffen zu haben, der infiziert war. Und daraus ergibt sich dann dieser Status. Und es gibt ganz viele, habe ich gelesen, ich weiß natürlich nicht, wie es in der Praxis ist, aber ganz viele Kontrollstellen, wo ich dann einen QR-Code sehe, den muss ich scannen. Und dann weiß die App, wer ich bin, und dann zeige ich dort jemandem, der da aufpasst, meinen grünen Status, wenn ich den habe, um dann durchzukommen. Ich habe auch teilweise so Videos gesehen, dass an großen Autobahnen, Einfahrt zu Peking, Drohnen rumflogen, die halt dann so einen QR-Code präsentiert haben und die Leute in den Autos diesen QR-Code gescannt haben, um dann eben sich zu identifizieren und zu gucken, ob sie reinkommen oder nicht.
Wenn du dir mal jetzt anschaust, welche Auswirkungen das Coronavirus hat, auch für neue Entwicklungen, jetzt auch im Informationsbereich, in Informationstechnologie, was fasziniert dich dann besonders?
Ja, was halt echt ganz spannend ist, ist, wie schnell nicht nur das Virus sich verbreitet, sondern eben auch die Chinesen in der Lage sind, Technologie zu entwickeln, um dann damit in irgendeiner Weise entweder Diagnostik besser zu machen, die Quarantäne besser zu überwachen, ähnliche Geschichten. Weil die ganzen Sachen gab es ja eigentlich nicht. Ne? Also ganz viel von dem, was wir jetzt gerade besprochen haben, muss in den letzten Wochen irgendwie spontan entstanden sein und wird halt richtig genutzt. Und es gibt auch online ganz interessante Videos von so Robotern, die man spontan gebaut hat, die halt zum Beispiel Krankenhäuser desinfizieren mit UV-Licht, die dann da rumfahren und sowas. Und das ist gerade diese Geschwindigkeit, mit der man sowas ausprobiert, wahnsinnig interessant. Und es ist auch eine interessante Frage, wie es dann weitergeht. Ne? Also wie viel von diesen Innovationen wird dann weiter ausgebaut und nachdem der Virus hoffentlich wieder weg ist, führt zu neuen Geschäftsmodellen, neuen Ideen und so weiter, die dann weiterentwickelt werden.
Es ist ja nicht jetzt die erste Krankheit, die sich seit der starken Verbreitung des Internets sich so stark verbreitet, auch in China. Ich erinnere mich zum Beispiel noch an SARS. Dort gab es dann ja auch schon mal einzelne Veränderungen. Da sind auch einige geblieben von, ne?
Ja, also das ist eine ganz interessante Geschichte. Also es gibt halt Alibaba, aber es gibt als größten Wettbewerber JD.com, die, als es SARS gab, eigentlich ein Ladengeschäft waren. Also die hatten normale Brick-and-Mortar-Stores, wo ich eben hingegangen bin und was gekauft habe. Und dann kam SARS und keiner ging mehr in diese Läden. Und das war eigentlich für die den Trigger, um mal auszuprobieren, können wir nicht Sachen auch online verkaufen? Ja, und dadurch sind sie erst genötigt worden, über online nachzudenken und sind heute der zweitgrößte E-Commerce-Anbieter in China. Ne? Also getriggert eben von dieser SARS-Epidemie von damals. Wird sicherlich ganz interessant sein, zu schauen, welche Innovationen, neuen Ideen aus der aktuellen Situation sich rausentwickeln.
Ich würde gerne auch noch mal einen Punkt aufgreifen, den du vorhin gesagt hast, wenn es zu dem Thema Schnelligkeit geht. Ich glaube, eine Geschichte, die auch hier jeder mitbekommen hat beim Thema Schnelligkeit, ist der Bau der Krankenhäuser. Da gab es verschiedene Bilder, die die Runde machten. Einige haben das sogar über Webcam oder Webstream den Bau mitverfolgt. Da sind wir ja auch schnell im Bereich Propaganda. Wie nimmst du das Thema wahr im Kontext des Coronavirus?
Naja, das ist ja auch ganz bemerkenswert, ne? Dass wir alle diese Bilder kennen. Das ist ja auch kein Zufall, dass es die überhaupt gab. Vor allem diese Bagger, die da sich alle um sich selber gedreht haben. Ich weiß nicht, ob man wirklich so viel Bagger brauchte oder ob das eben auch ein Stück weit ein Show-Effekt war, der gar nicht so sehr natürlich für uns gedacht war, sondern innerhalb von China. mit dem halt die Regierung zeigen wollte, sie kümmern sich. Ja? Sie sorgen dafür, dass eben zum Beispiel Krankenhausplätze für ein paar tausend Leute innerhalb von wenigen Tagen irgendwie aufgebaut werden. Und das dokumentieren sie dann auch und sorgen dafür, dass die Leute das sehen. Es gab ja auch, da haben sicherlich hier auch viele auf YouTube einen Livestream gesehen. Das wurde ja live übertragen von Webcams, dass man sehen konnte, wie das da entsteht. Die Sachen wurden in China auch extrem intensiv geschaut. Also ich habe gelesen, bis zu 60 Millionen Zuschauern gleichzeitig, die halt diese Streams geguckt haben. Und das ist natürlich Teil eben auch der staatlichen Kommunikationspolitik, um dafür zu sorgen, dass sie zeigen, sie machen was. Sie sorgen dafür, dass eben aktiv das Virus bekämpft wird.
Sagt Björn Ognibeni. Er gibt den Newsletter chinabriefs.io heraus.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Was mit Medien?
Das nicht zensierte Medienmagazin.
Das Coronavirus und die Medien. Und wir bleiben in China. Über die technische Entwicklung, da haben wir eben schon gesprochen. Aber auch über die Propaganda. Und leider ist da oft ein weiteres Thema nicht weit entfernt. Die Zensur.
Und genau die Zensur werfen die Reporter ohne Grenzen zumindest der chinesischen Regierung vor. Konkret wird die chinesische Regierung aufgefordert, freie Berichterstattung über die Coronavirus-Epidemie zuzulassen und Journalistinnen und Journalisten nicht weiter in ihrer Arbeit einzuschränken. Herr Perler, was steckt denn hinter der Forderung?
Ja, die Reporter ohne Grenzen, die schreiben, obwohl sich das Virus ja weiter ausbreitet und inzwischen fast 80.000 Menschen infiziert seien und mehr als 2.600 Menschen gestorben sind, zensierten die Behörden bestimmte Informationen über die Epidemie. Anfang Februar, da wurden mehrere Journalisten und politische Kommentatoren festgenommen. Und ja, wir wollten mit den Reportern ohne Grenzen darüber persönlich reden, aber sie haben sich entschuldigt, weil alle Ansprechpartner gerade krank sind.
Gute Besserung an dieser Stelle.
Aber wir haben einige Zitate, zum Beispiel von Christian Mier, dem Geschäftsführer von Reporter ohne Grenzen in Deutschland. Er sagt, Zitat, Zensur hilft im Kampf gegen eine Epidemie nicht weiter und kann diese nur verschlimmern oder sogar dazu beitragen, dass sich eine Pandemie entwickelt. Und weiter sagt er, vollständige Transparenz und eine informierte Öffentlichkeit können verhindern, dass sich Gerüchte verbreiten und die Krise damit verschärfen. Dafür müssen Medienschaffende ungehindert recherchieren können.
Ja, Reporter ohne Grenzen berichten, dass in den vergangenen Wochen chinesische Behörden die Kontrolle über soziale Medien und Diskussionsgruppen verschärft haben sollen. Was heißt das konkret?
Die Reporter ohne Grenzen berichten, dort hätten demnach einige Journalistinnen und Journalisten sowie Blogger unabhängige Berichte über die Epidemie geteilt und viele Internetnutzerinnen und Nutzer ihrem Ärger auch Luft gemacht und ja, ein Ende der Zensur gefordert.
Was wissen wir denn über den Einfluss der chinesischen Regierung auf staatliche Medien?
Darüber berichtet Reporter ohne Grenzen auch. Peking habe die Medien angewiesen, über die Erfolge der Helferinnen und Helfer zu berichten, statt das Leiden der Bevölkerung und auch die Versäumnisse der Regierung zu thematisieren.
Da fällt mir so ein Beispiel ein, was auch hier bei uns in den Schlagzeilen war. Es gab ja einen Arzt, der ja so eine Art Whistleblower-Funktion übernommen hat. Also er hat schon sehr früh auch mit anderen Ärzten darüber gesprochen, was er dort entdeckt hat. Er hatte früh vor dem Virus gewarnt. Am Ende ist er gestorben. Es gab eine große Anteilnahme weltweit. Gab es die auch in den chinesischen Medien?
Ja, dazu erfahren wir von den Reportern ohne Grenzen, dass zwar Online-Medien über seinen Tod berichten durften, aber nicht über die Wut, die seinen Tod ausgelöst hat. Und Forderungen nach einer Entschuldigung der Provinzregierung, die es auf sozialen Medien gegeben hat, die sind verschwunden. Und deswegen kommen die Reporter auch dann zu der Forderung, da zitiere ich nochmal, die Tatsache, dass die chinesischen Medien von der Kommunistischen Partei streng kontrolliert werden und oft gezwungen sind, deren Propaganda weiterzugeben, hat auch dazu beigetragen, dass Gerüchte über die Entstehung der Epidemie und über angemessene Schutzmaßnahmen verbreitet wurden.
Es gibt auch verschiedene Aktivisten, die festgenommen wurden, weil sie Kritik geübt haben.
Ja, oder aber auch das hier. In der vergangenen Woche, da haben die Behörden drei Journalisten des Wall Street Journal die Presseakkreditierung entzogen. Zur Begründung verwies ein Sprecher des Außenministeriums dann auf einen Meinungsartikel der Zeitung über Chinas Umgang mit der Coronavirus-Epidemie.
Ja, soweit nochmal ein Blick nach China. Und da haben wir uns jetzt einmal diesen Komplex, die Medien und das Coronavirus genau angeschaut.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde, was mit Medien?
Herr Perler, nach so viel schweren Inhalten.
Ja.
Spielen wir ein bisschen?
Okay.
Was mit Köpfen? Das Medienquiz.
Du klingst nicht ganz so glücklich, muss man an dieser Stelle sagen, oder?
Wieso? Glücklich? Doch, glücklich bin ich. Ich bin immer nur so ein bisschen, ich trauere meiner wunderschönen, lichtklingenden Stimme nach.
Ach so, ja. Du warst letzte Woche ja auch krank.
Ja.
Aber schön, dass du wieder da bist. Gut aussiehst, aber noch so klingst wie immer.
Ja, vielen Dank. Ich verstehe, was du meinst. Du möchtest sozusagen mich jetzt schon herausfordern, ohne auch nur eine Frage gestellt zu haben, ja?
Möchtest du mit einer Frage anfangen?
Ja, ich fange mit einer leichten Frage an, die mich auch ein bisschen gefreut hat. Weil ich habe gedacht, eigentlich hätte ich gedacht, das hätte es schon gegeben. Aber jetzt gibt es das demnächst. Wir haben ja hier bei uns in der Sendung schon häufiger über diese, ja, Promi-Personality-Magazine gesprochen, die quasi nach dem Prinzip von Barbara einzig und allein auf eine Person zugeschnitten sind. Und jetzt habe ich gelesen heute, dass es demnächst ein neues solches Promi-Personality-Magazin geben wird. Und ich glaube, ich fühle mich davon angesprochen. Wahrscheinlich auch mit mir viele Frauen in Deutschland. Wie heißt dieses Magazin und warum? Also sozusagen, auf wen ist es zugeschnitten? Ist jemand, der, wie so viele Leute in den Medien, die auf mal irgendwie da Karriere machen, eigentlich gar nicht aus den Medien kommen, aber irgendwie das, was sie tun, medial inszenieren. Also ein durchaus bekanntes Mediengesicht, obwohl er eigentlich was ganz anderes macht. Das kann ich vielleicht sagen, es ist ein Mann.
Volker Rosin, das Rosinen-Magazin.
Nein, das Magazin wird Guido heißen.
Guido Maria Kretschmann.
Ganz genau.
Das gibt es noch nicht?
Nee, eben.
Ich dachte, das gibt es schon, das Guido-Magazin.
Ich habe auch gedacht, dass es gibt.
Was ist da drin in Guido?
Ja, es geht um alles Mögliche, ne? Guido halt. Ne? Also, und es wird aber dazu auch sozusagen in Kooperation mit Vox auch noch eine neue TV-Show geben.
Da müssen wir mal eine kleine Blattkritik machen.
Auf jeden Fall.
Beim Guido. Ja. Müssen wir mal gucken. Das ist lustig.
Ein Style-Acht war dann aber
auch voll. Wir können zwei unterschiedliche Guidos einladen.
Ja.
Und bitten dann, Guido zu rezensieren.
Das machen wir.
Ja, das ist ein guter Plan, Herr Peil. Das finde ich gut. So, meine Frage, da gibt es auch einen Experten, der Guido heißt. Hat was zu tun mit dem Eurovision Song Contest.
Ja.
Der NDR hat ja gesagt, so, oh ja, hier so Vorentscheid machen wir nicht mehr, sondern wir schicken jetzt jemand, suchen aus, wer da hinfährt. Und für Deutschland fährt hin Benjamin Dolitsch, der ist 22 und man kennt ihn aus The Voice of Germany. Der wurde nämlich 2018 Zweiter. Das ist eine super Voraussetzung, dass man dann auch beim Eurovision Song Contest ganz groß mit wirklich auch unterwegs ist. Und ich habe das mal jetzt erzählt, damit wir das alle mal gehört haben, weil es ist mir in diesem Jahr so fremd wie gar nichts mehr. Deswegen dachte ich stelle dir eine Frage, nichts zum Eurovision Song Contest, sondern zu The Voice of Germany.
Ja.
Wie lange gibt es diese Sendung schon? Was glaubst du? Oder wie viele Staffeln haben wir? Ich sag mal so, zwei darfst du daneben liegen.
Das ist, glaube ich, jetzt in diesem Jahr die 8. Staffel.
Respekt, Herr Peller, es ist die 9.
Ja, das heißt, ich liege nah dran.
Du kriegst den Punkt.
Meine nächste Frage kreist aber im weitesten Sinne auch um den ESC.
Ah.
Weil ich mich tatsächlich auch sehr verwundert gesehen habe. Ich habe zwar irgendwie vor Wochen schon gelesen, ja, das gibt ja dieses Jahr kein Jury oder kein Publikumsvorentscheid. Und dann bin ich heute halt über die Nachricht gestolpert sozusagen, dass jetzt dann klar ist, wer hinfährt und so.
Ja.
Ich habe aber auch gelesen, dass es ja noch eine weitere Neuerung geben wird, dass nämlich der Grand Seigneur der Kommentatoren des ESC, Peter Urban, der ungefähr genauso gut klingt wie ich in diesem Moment, wenn er quasi die musikalischen Auftritte Europas da kommentiert, das nicht mehr alleine machen wird in diesem Jahr, sondern Unterstützung bekommen von einem jungen Musikexperten.
Lukas Heinzer.
Nein, ich gebe dir sogar noch einen Tipp.
Ach so.
Und auch bei diesem jungen Experten gibt es eine Verbindung zum Format The Voice.
Keine Ahnung.
Ja, es wird hier unser, wann war er? Vor zwei Jahren, glaube ich, da, ne? Und, wie heißt er denn? Michael Schulte. Der ja.
Stimmt, hab ich schon. Also Michael Schulte, das ist ja so beliebig. Sorry für seine Musikfans, aber habe ich jetzt total vergessen. Den habe ich erfolgreich verdrängt.
Ja, genau. Aber er wird als Co-Moderator dabei sein. Fand ich ganz interessant.
Eine schöne Frage bei Wer wird Millionär diese Woche. Ich lese die mal vor. Da sie für die meisten Hörer überflüssig geworden seien, verzichtet der Deutschlandfunk seit Februar auf... Und jetzt möchte ich von dir nicht die korrekte Antwort wissen, sondern gleich was anderes. A. Staumeldung. B. Wetterberichte. C. Werbeunterbrechung oder D. Alle Songs von Bushido.
Also,
ich sag dir nochmal die Frage.
Ich weiß es.
Meine Frage lautet: Wie hat der Quizkandidat entschieden?
Also, ich sag erstmal vorweg: Verzichtet ist sozusagen mit Blick auf die Staumeldung. Die gibt es nicht mehr.
Richtig, Herr Verheerer.
Das ist ja die richtige Antwort.
Dafür gibt es keinen Punkt.
Das hat der Kandidat bei Günther Jauch allerdings nicht gewusst, sondern hat eine der anderen Antworten gegeben, die dann nochmal lauteten.
A. Staumeldung.
Ja.
B. Wetterberichte. C. Werbeunterbrechung oder D. alle Songs von Bushido. Und ich lege dir nochmal die Frage vor, weil das so wichtig ist. Da sie für die meisten Hörer überflüssig geworden seien, verzichtet der Deutschlandfunk seit Februar auf. Was hat der Kandidat, der sehr ernst guckt und auch eigentlich so wie so ein typischer Deutschlandfunkhörer aussieht?
Also, würde ich sagen, Wetterberichte, weil er sagt, es guckt sowieso jeder dreimal am Tag in seine Wetter-App.
Alle Songs von Bushido hat er ausgewählt.
Du hast mich auf eine Fährte gelockt mit diesem.
Aber interessant, oder?
Ja. Ich muss ganz kurz schauen. Ich habe noch eine weitere Frage.
Ich glaube, das schaffen wir nicht mehr.
Doch, ganz schnell. Es gibt ja einen Relaunch für ein DB Mobil. Die machen jetzt demnächst auch mit Leserinteraktion. Ich wollte dich fragen, wie viele Leser hat eigentlich die DB Mobil?
250.000
im Monat. Nein. 1,6 Millionen. Und das fand ich krass.
Okay, da lag ich daneben. Ja. Meine Frage von dir ist, Disney Plus, der Streaming-Dienst von Disney kommt. Was gibt es nicht hier in Deutschland dort zu sehen? Filme von National Geographic, die neue Trickserie von Star Wars oder die Simpsons?
Die Simpsons.
In den USA gibt es sie aber zu sehen.
Bei uns aber nicht.
Richtig, Herr Päder.
ProSieben hat die Rechte dafür.
Du hast gewonnen. Ich ziehe meinen Hut, Herr Päder.
Ja, gerne doch.
Es hat mich sehr gefreut.
Hast du keinen Tusch hier? Nein.
Nee, Herr Päder.
Ja.
Ich freue mich auf die nächste Ausgabe wieder.
Ich mich auch.
Und um die Uhr gibt es uns als Podcast einfach eine Stunde was mit Medien im Podcast-Programm eures Vertrauens eingeben. Linear hört ihr uns dann am kommenden Donnerstag wieder, 20 Uhr.
Ja.
Bis dahin wünschen wir euch eine mediale Zeit.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde was mit Medien.
Jeden Donnerstag um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.